Dankeschön. Hört man mich besser? Ja. Ah ja, okay. Ich hab mich schon gewundert, weil in Esslingen kriege ich viel mehr irgendwie Rückmeldung. Ihr hättet ja ewig predigen können hier. Halleluja. Ich habe kein Wort für euch. Ich habe eine Botschaft für euch. Ich glaube wirklich, dass ich eine Botschaft habe und mein Gebet ist es, dass der Heilige Geist zu jedem einzelnen Herzen spricht. Wisst ihr, die deutsche Sprache, ich bin Kroate und die deutsche Sprache ist zwar eine tolle Sprache. Wer hat gerade gejubelt? Ich bin aus Kroatien. Ah ja. Das jedes Mal, egal wohin ich gehe, wenn die Kroaten sich melden, die Salbung geht irgendwie hoch. Das ist echt crazy. Das ist echt crazy. Das ist kein Witz, Halleluja. Ich frage jetzt nicht, ob es hier Schwaben gibt, weil wow. Ich glaube, die Feuerwehr kommt, weil, hey, Halleluja. Ich bin Kroate, aber mit einem Deutschen verheiratet. Halleluja. Das heißt, jeden Fehler, den ich mache, sie wird es auf jeden Fall korrigieren. Aber hey, wisst ihr, die deutsche Sprache ist echt eine schwere Sprache. Wisst ihr, dass der Wortschatz in der deutschen Sprache 8-mal so groß ist wie in der englischen Sprache? Wisst ihr das? Habt ihr schon gewusst? Okay, ihr seid krass. Aber trotz des großen Wortschatzes auch sehr komplex. Also die deutsche Sprache ist wirklich zum Teil echt sehr komplex und nicht immer irgendwie logisch. Wisst ihr, wir sagen zum Beispiel Apfelsaft. Warum? Weil der Apfelsaft aus Äpfel gemacht ist. Aber gleichzeitig sagen wir Hustensaft und der ist nicht aus Husten gemacht. Das ist crazy. Oder wir sagen Feuerwehr. Warum? Weil die Feuerwehr bekämpft das Feuer, aber wir hoffen, dass die Bundeswehr nicht den Bund bekämpft. Richtig? Nee, mal ganz im Ernst. Oder wir sagen zum Beispiel, die Füße riechen und die Nase läuft, dabei ist andersrum. Deswegen brauche ich jetzt den Heiligen Geist, der zu euch spricht. Weil möglicherweise werden die Worte, die ich spreche, gar nicht so ankommen, wie sie sollten. Amen. Deswegen seid ihr offen für den Heiligen Geist? Amen. Erlangen, Ansbach, offen für den Heiligen Geist? Amen. Okay, lasst uns aufschlagen. Ich habe eine Botschaft für euch. Schaut mal, 2. Chronik. 2. Chronik, wir werden ab Kapitel 1 lesen. 2. Chronik, Kapitel 1. Wenn ihr es habt, sagt, ich hab's. Wenn ihr es noch nicht habt, ich suche. Also ist auf jeden Fall Altes Testament, da bin ich schon sicher. Und zwar, ich suche noch immer. Ihr habt schon. Schaut mal, wir werden Vers 1 lesen und wir werden dann noch 5 bis 7 lesen. Da steht, und Salomo, der Sohn Davids, erstarkte in seiner Königsherrschaft. Und der Herr, sein Gott, war mit ihm und machte ihn überaus groß. Und dann Vers 5, schaut mal, was da steht. Und der bronzene Altar, den Bezalel, der Sohn Uris, des Sohnes Hurs, gemacht hatte, war dort vor der Wohnung des Herrn. Und Salomo und die Versammlung suchten ihn dort auf. Und Salomon opferte dort vor dem Herrn auf dem bronzenen Altar, der bei dem Zelt der Begegnung war, und er opferte auf ihm 1000 Brandopfer. Vers 7. In jener Nacht erschien Gott dem Salomo und sprach zu ihm, bitte, was ich dir geben soll. Gott forderte ihn auf, bitte, was ich dir geben soll. Es gibt so einige Momente in meinem Leben, die waren so prägend für den Lauf meines Lebens. Wie zum Beispiel am 16.03.2001 gegen 21 Uhr hat mich der Heilige Geist erwischt und ich bin zur Errettung gekommen. Der wunderbarste Moment in meinem Leben. Und es ist für mich noch immer so präsent. 3 Tage habe ich einfach nur durchgeheult. Und so gibt es Momente, 5 Monate später, im August 2001, wurde ich getauft im Heiligen Geist. Und plötzlich nach der Versiegelung habe ich die Befähigung bekommen und ich habe so eine Kraft empfangen gegen die sündhafte Natur, die noch immer an mir gezogen hat, um es zu überwinden. Und dann gab es noch einige Momente in meinem Leben, die so entscheidend waren, die den Lauf meines Lebens sowas von geprägt haben. Der 23.06.2005, das war der Tag, als ich anfing, meine Frau zu daten. Halleluja. Ganz knapp unter meiner Errettung, weißt du, ganz knapp. Aber passt auf, 8 Wochen später, am 21. August 2005, wieder ein besonderer Moment in meinem Leben. Da habe ich sie gefragt, ob sie meine Frau werden will. 8 Wochen später, wir machen es biblisch. Weitere 8 Wochen später, am 16.10.2005, habe ich sie am Altar empfangen. Wir machen es biblisch. Halleluja. Naja, okay, ihr habt tolle Pastoren, Leiter, hey, hört auf sie. Seit 19 Jahren verheiratet und ich bin so gesegnet. Halleluja. Jeden Tag, jeden Morgen schaue ich sie an und denke mir, boah, hey, der Herr liebt mich so sehr, das ist echt verrückt. Das ist crazy, Mann. Abgefahren. Und dann, 2014, gab es wieder so einen Moment, der sowas von entscheidend war in meinem Leben. Und zwar habe ich diese Geschichte gelesen. Und der Herr sagte zu mir, Hrvoje, was würdest du wählen? Was würdest du wählen, wenn ich dich fragen würde? Und das ist etwas, was ich wirklich glaube, dass der Heilige Geist dich fragt, was würdest du wählen? Was würdest du wählen, wenn der Herr dich auffordern würde, zu bitten, egal um was, er würde es dir geben. Und wisst ihr, das war so, diese Frage war sowas von tief in mir drin, dass ich mir gedacht habe, ich kann nicht einfach so zu ihm kommen und sagen, hey, das will ich. Weil das Erste, was mir eingefallen ist, einem Pfingstler, charismatischen Pfingstler, ist natürlich Glaube. Glaube ist mir eingefallen, weil Galater 3,11 sagt, was? Dass der Gerechte wird aus Glauben leben. Dann lesen wir natürlich noch Matthäus 17,20, wo steht, dass Glaube versetzt Berge. Dann lesen wir Markus 9,23, dem Glauben ist ja alles möglich. Aber dann lese ich auch 1. Timotheus 4,1, wo steht, dass einige vom Glauben abfallen werden. Und ich sagte, Gott, ich brauche auf jeden Fall mehr Glauben, bis zum Lebensende werde ich wahrscheinlich mehr Glauben brauchen. Aber was ich wirklich brauche, ist etwas, das mich sowas von verankert im Glauben lässt und mein Glauben immer weiter wächst, dass ich nie vom Glauben abfallen werde. Gibt's da irgendetwas, Herr? Und ich begab mich dann auf die Suche. Gibt es da irgendetwas? Was gibt es? Was würde ich wählen? Was sowas von entscheidend, sowas von gewichtig, sowas von makellos ist, wo ich sagen würde, das ist es, Herr. Wo ich aufschreien würde und sagen würde, Herr, das nehme ich, das wähle ich. Und natürlich fiel mir Liebe ein, weil 1. Korinther 13,13 sagt, am Ende bleiben Glaube, Hoffnung und das Größte von ihnen ist die Liebe. Aber dann lese ich Matthäus 24,12, dass die Liebe vieler erkalten wird. Und ich sagte, Gott, ich brauche mehr Liebe, absolut. Ich brauche mehr Liebe für jeden Menschen. Ich brauche mehr Liebe für dich. Ich brauche mehr Liebe für mich. Ich brauche mehr Liebe. Aber was ich eigentlich noch mehr brauche, ist, dass meine Liebe sowas von brennend sein wird und immer weiter brennt und nicht nur immer weiter brennt, sondern immer stärker brennt bis zu meinem Lebensende. Gott, gibt's da irgendetwas, das ich wählen kann, dass die Liebe nicht nur nicht erloschen sein wird, sondern dass die Liebe immer stärker sein wird? Gibt's da irgendetwas, Herr? Und wisst ihr was, dann habe ich natürlich überlegt, ist es vielleicht Herrlichkeit? Und viele Jahre war das mein Bibelvers, 2. Mose 24, 9-12, weil was da steht, dass Mose, sein Bruder Aaron und die Söhne von Aaron, Adab und Abihu und die 70 Ältesten, schaut euch, und die 70 Ältesten, sie stiegen auf den Berg, sie schauten Gott und aßen und tranken mit ihm. Viele Jahre habe ich gedacht, das ist es, Herr, die sind angekommen. Das ist es. Was kann man sich mehr wünschen, als ihn zu schauen? Und ich verstehe nicht, wie man dann noch essen und trinken kann, aber ihn zu schauen, was kann es Größeres geben? Und dann liest du 8 Kapitel später, circa 20 bis 30 Tage später, dieselben 73 außer Mose bauen ein goldenes Kalb und beugen sich vor ihm nieder. Und ich dachte, hey, wie geht denn das? Du siehst Gott, du schaust Gott, du trinkst und isst mit ihm, weißt du, ich meine so. Und trotzdem baust du ein Kalb und stürzt dich, beugst dich vor ihm nieder, um es anzubeten. Wie soll das funktionieren? Und ich sage, Gott, ich will mehr Herrlichkeit, ich brauche mehr Herrlichkeit, aber ich brauche etwas, das mich Herrlichkeit sehen lässt, dass ich nie meine Augen von dir irgendwie wegrichte. Gibt's da irgendetwas, Herr? Gibt's da irgendetwas, Herr? Da habe ich an Finanzen gedacht. Ich habe wirklich an Geld gedacht. Weil mit Geld kann man so viel machen. Wir haben in der Mission noch so viel zu tun. Wir haben noch so viele Krankenhäuser zu bauen, Bibelschulen zu bauen, Gemeindegebäude zu bauen, weltweit. Mit Geld kann man so viel machen. Aber dann, ihr kennt ja 1. Timotheus 6,10, dass die Wurzel allen Übels ist die Geldliebe. Da habe ich gesagt, Gott, gibt's da irgendetwas? Gibt's irgendetwas, was ich wählen kann, dass du mich mit Milliarden und Abermilliarden von Finanzen segnen kannst, dass es kein bisschen von meinem Herzen, auch nur ein bisschen, irgendwie an sich zieht. Und dann habe ich mir überlegt, kann ich irgendjemanden fragen? Und mir sind so viele Männer und Frauen Gottes eingefallen, die ich fragen würde. Aber ich habe mir gedacht, wen könnte ich fragen? Wen könnte ich fragen? Und dann ist mir eingefallen, weißt du was, ich würde, glaube ich, diesen Salomon fragen. Ich glaube, ich würde ihn fragen. Wieso würde ich ihn fragen? Weil ihm wurde diese Frage gestellt und schaut mal, was er alles hatte. Zu seiner Zeit, sagt die Bibel, gab es Silber und Gold wie Steine auf der Straße. Er hat so viel gesehen, er war Philanthrop, er war Influencer, er war Milliardär, er war König, er war Richter, er war all das, was du dir vorstellst, all das hatte er. Was gibt es, würde er mir raten zu wählen? Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, er hat dieses eine Buch geschrieben, Kohelet oder Prediger, am Ende seines Lebens und in Kohelet 1, Vers 2 steht, Nichtigkeit über Nichtigkeit, alles ist Nichtigkeit. In anderen Worten, er sagt uns, es gibt nichts, für was es sich lohnt zu leben. Ich habe Frauen gesehen, ich habe Autos gesehen, ich habe Häuser gesehen, ich habe Geld gesehen, ich habe Gold gesehen, ich habe alles gesehen, wörtlich. Ich habe alles gesehen und er sagt Nichtigkeit über Nichtigkeit, alles ist Nichtigkeit. Und ich suchte weiter und ich dachte, gibt es irgendwas, was würde er mir sagen, was würde er mir raten? Er sagt, für nichts lohnt es sich zu leben, für nichts. Und dann schaute ich am Ende dieses Buches, Kapitel 12, Vers 13, und da sagt er es uns. Und ich suchte es und plötzlich fand ich es. Vers 13 steht, die Summe des Ganzen, lasst es uns hören. Und dann sagt er, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Und in Tränen aufgelöst, schrie ich auf und sagte, das ist das, was ich wähle. Herr, ich wähle Gottes Furcht. Wenn es das einzige Gebet ist, das ich noch übrig habe hier auf der Erde, das ist das Gebet, das ich bete. Ich bitte dich um Gottes Furcht. Ich will dich fürchten. Und dann begab ich mich auf die Suche, was ist diese Gottesfurcht? Und dann schaute ich in der Bibel, nichts in der Bibel, nichts. Es gibt kein, nichts in der Bibel ist verbunden mit mehr Verheißungen als mit der Gottesfurcht. Nichts. Nichts. Die Bibel sagt, schaut mal, die Bibel, keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Das ist so krass. Keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Die Bibel sagt, die ihn fürchten, ihre Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Wenn du ihn fürchtest, keine Chance, dass du jemals abfallen wirst. Das ist, was ich will. Das ist, was ich will. Schaut mal, was er über Gebetserhörung sagt. Wollt ihr 100%ige Gebetserhörung haben? Schaut mal, Malachi 3,16, was für ein Vers. Sagt er, und da beredeten die sich, die Gott fürchteten. Und schaut mal, was da steht. Und Gott horchte auf und hörte. Und Gott horchte auf und hörte. Wann? Wenn diejenigen, die ihn fürchten, miteinander reden. Das sagt er über keinen anderen. Er hört jedes Gebet. Ja. Wir wollen jetzt nicht tiefer in die Theologie hineingehen. Aber wenn sich Menschen zusammenfinden, die ihn fürchten, wenn die anfangen zu reden, dann sagt Gott zu seinen Engeln, dann sagt Gott zu der Gemeinde, die in den Himmeln aufgeschrieben ist, horcht, über was sie reden. Schaut mal, die reden über meinen Willen. Schaut mal, sie reden über mein Herz. Schaut mal, sie reden über das, was ich noch tun möchte in Deutschland, in Nürnberg, in Ansbach, in Erlangen. Schaut mal, sie reden darüber. Horcht. Weil das ist, für was ihr beten sollt. Das ist, wieso ich euch aussende, damit sie dieses Land dahin führen, dass dieses Land sich vor mir beugt. Horcht. Jesus hat 100%ige Gebetserhörung gehabt. Die Bibel sagt in Hebräer 5,7, dass Jesus in den Tagen seines Fleisches hat sowohl Gebete als auch Flehen mit starkem Geschrei und in Tränen den dargebracht, der ihn vom Tod retten kann. Er war so leidenschaftlich in seinem Gebet. Aber schaut mal, was die Bibel sagt. Er wurde erhört aufgrund seiner Gottesfurcht. Aufgrund seiner Gottesfurcht. Willst du Gemeindewachstum sehen? Willst du sehen, dass die Gemeinde explodiert und es keine Gebäude mehr gibt, die uns Deutschland bieten kann, weil so viele Menschen zum Glauben kommen? Gottes Furcht. Weil die Bibel sagt in Apostelgeschichte, dass sie sich, sie versammelten sich und sie in der Gottesfurcht und dann und mehrten sich. Schaut mal, das ist sowas von tief. Im dritten Jahrhundert gab es einen Kirchenvater, der heißt Gregor der Wunderwirker. Im Griechischen Gregorios Thaumaturgos. Im dritten Jahrhundert. Und schaut mal, er hat an Gott nicht geglaubt. Und was er gemacht hat, er wollte dann in das Römische Reich gehen und hat Origenes getroffen, einen weiteren Kirchenvater. Und er war so beeindruckt von seinem Glauben und von diesem Jesus, dass er sich bekehrt hat. Er ist dann zurückgegangen in seine Heimatstadt nach Neo-Caesarea im dritten Jahrhundert am Schwarzen Meer. Und wisst ihr was? Damals, als er anfing, dort zu dienen, gab es lediglich 17 Christen in der ganzen Stadt. Er diente dort 30 Jahre lang, selbst durch Verfolgung, selbst durch starke Verfolgung diente er am Tag seines Begräbnisses, circa 30 Jahre später. Am Anfang gab es 17 Christen in der ganzen Stadt. Am Tag seines Begräbnisses gab es gerade mal 17 Heiden in der ganzen Stadt. Aber was er gemacht hat, er hat gesagt, die Tugend, über die ich predigen werde, die Tugend, die ich ausleben werde, die Tugend, die ich den Menschen mitteilen werde, ist die Gottesfurcht. 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 Und die Frage ist, was ist dieses Gottesfurcht? Weil ich habe das alles gesehen und sehe das und sage, Gott, ich will nichts anderes. Ich will diese Gottesfurcht. Weil ich weiß, wenn ich Gottesfurcht habe, werde ich Liebe haben. Wenn ich Gottesfurcht habe, werde ich Glauben haben. Wenn ich Gottesfurcht habe, werde ich ein demütiges Herz haben. Wenn ich Gottesfurcht habe, werde ich sowas von an dir dranhängen und nie loslassen. Wenn ich Gottesfurcht habe, ich weiß Gott, du kannst es ohne mich. Ich weiß Gott, du kannst Erweckung nach Deutschland und in die Nation ohne mich bringen. Aber die Gottesfurcht sagt, ich weigere mich, dass du es ohne mich tust. Das ist das, was die Gottesfurcht sagt. Die Gottesfurcht sieht seine Augen, die Gottesfurcht sieht sein Herz, die Gottesfurcht sieht ihn und kann nicht anders, als den Menschen, unseren Erlöser und Erretter zu bringen. Das ist, was Gottesfurcht macht. Ich glaube daran, wenn er es erlebt hat, Gregor der Wundertäter, dann können wir es ebenso erleben. Wenn er es erlebt hat in Neo-Caesarea, ich glaube, wir können es in Nürnberg erleben. Wir können es in Ansbach erleben. Wir können es in Erlangen erleben. Wir können es in Esslingen erleben. Von mir aus könnt ihr die Ersten sein, aber wir wollen es alle erleben. Die Frage ist, was ist diese Gottesfurcht? Was ist diese Gottesfurcht, über die wir so wenig reden, über die so wenig gesprochen wird? Was ist eigentlich diese Gottesfurcht? Denn ich suchte es, dann fand ich es und dann fing ich an zu erkennen, was es ist. Und wisst ihr, dieser Gleiche, er hat gesagt, die Gottesfurcht treibt jede andere Furcht aus. Die Gottesfurcht treibt jede andere Furcht aus. Die Gottesfurcht treibt jede andere Furcht aus. Und dann sagt er sagt, Gottesfurcht ist nicht Angst vor Gott zu haben, sondern Angst, Gott nicht mehr im Leben zu haben. Das ist, was Gottesfurcht ist. Gottesfurcht ist nicht Angst vor Gott zu haben, aber Angst davor zu haben, ihn im Leben nicht mehr zu haben oder weniger von ihm im Leben zu haben. Das ist, was Gottesfurcht ist. Ich will einfach nur mehr von ihm. Ich will einfach nur mehr von seiner Gegenwart. Ich will einfach nur mehr von seiner Liebe. Ich will mehr von seinen Augen. Ich will mehr von seiner Herrlichkeit. Ich will mehr von seinem Glauben. Ich will mehr von all dem, was er zu bieten hat. Und das, was es ist, was es sozusagen auf einer Plattform zu dir bringt, ist die Gottesfurcht. Wisst ihr, mein Sohn ist Ben Naftali. Der ist 15, 1,91 Meter groß. Und er spielt Basketball. Und ich sage immer, er hat 3 Sorten von Schuhen. Er hat ein paar Schuhe, die er zum Basketball benutzt, sind tolle Schuhe, aber wisst ihr was? Die werden nicht gut behandelt. Schon nach dem ersten Training haben sie Kratzer, schon nach dem ersten Training haben sie Gebrauchsspuren und die werden auf den Balkon gekickt, weil es ist ein Wohlgeruch für, naja. Anyways, und er kickt sie dahin. Und dann hat er Schuhe, die trägt er täglich. Das sind Schuhe, die sehen gut aus. Das sind Schuhe, die behandelt er auch besser. Er kommt nach Hause, er zieht sie aus, er tut sie ab und zu mal auch wirklich in den Schuhschrank rein. Aber dann hat er Schuhe. Das sind Schuhe, die haben ein Regal. Dann hat er Schuhe, dieses Regal hat Licht da. Jedes Mal, wenn er diese Schuhe angezogen hat und nach Hause kommt, dann zieht er es so aus. Ganz leicht. Die Schnürsenkel werden wieder in Position gebracht. Der Schuhspanner wird hineingelegt. Und dann nimmt er die Schuhe, tut er es in Regal, heilig ist ihr Name. Und es sind so Schuhe wie Jordan 1er und Off-Whites und so weiter. Die dürfen ja keine Creases haben, die dürfen ja keine Flecken haben, die dürfen auf gar keinen Fall solche Sachen haben. Und das ist, du siehst, was ihm heilig ist. Ich hoffe, in deinem Leben sieht man, was dir heilig ist. Es ist offensichtlich, was ihm heilig ist. Du kommst in sein Zimmer und du weißt, vor was er sich fürchtet. Seine größte Furcht ist Creases vorne in seinen Jordan 1. Nein, Tata! Kann man das bügeln? Und es ist, was Gottes Furcht ist. Du hast Angst, du fürchtest dich davor, dass du ihn verletzt. Du fürchtest dich davor, dass du ihm die Position wegnimmst in deinem Leben. Du fürchtest dich davor, dass Menschen nicht mehr sehen, wer das Wichtigste in deinem Leben ist. Das ist es. Du fürchtest dich davor und du tust alles, damit er heilig ist in deinem Leben. Du tust alles, dass er heilig ist in deinem Leben. Du tust alles dafür, dass jeder sieht, dass du dich vor ihm fürchtest. Es gibt drei Geschichten in der Bibel und lass mich euch drei Geschichten erzählen, um drei Charaktereigenschaften von Gottes Furcht euch mitzumitteilen. Und ich hoffe wirklich, dass das ist mein tiefstes Gebet ist, dass du diese Frage von Gott hörst, was würdest du wählen? Was würdest du wählen, wenn er dich fragen würde? Was würdest du wählen? Weil das ist das, was er dich wirklich fragt. Er fragt dich nicht nur, er fordert dich sogar auf, es ihm zu benennen. Und ich weiß nicht, ob es für dich Gottesfurcht sein wird, ich hoffe. Weil die Bibel ist voll von Gottesfurcht. Über 300 Mal, manche sagen 365 Mal, sagt die Bibel, fürchte dich nicht. Aber genauso oft sagt sie, fürchte Gott. Fürchte Gott. Schau mal, ich kenne die Geschichte. In 1. Mose 22 von Abraham. Kennt ihr die Geschichte? Wenn nicht, kann ich sie nacherzählen. Gott sagt zu Abraham, opfere mir deinen Sohn. Schaut mal, was Gott sagt. Vers 2. Kapitel 22, Vers 2. Er sagt, gib mir deinen Sohn als ein Opfer. Ich will, dass du ihn opferst. Und Abraham macht sich gleich am Morgen auf mit seinen Dienern. 3 Tage sind sie unterwegs und dann kommen sie am Fuße eines Berges an. Und schaut mal, was Abraham zu seinen Dienern sagt. Er sagt, wartet hier. Und schaut mal, was er sagt. Wir gehen anbeten. Gottes Furcht sagt zum Opfer nie Opfer. Gottes Furcht sagt so Opferanbetung. Egal, was Gott von dir will, es ist nie ein Opfer, du kannst es nicht Opfer nennen. Es ist immer Anbetung. Es ist immer Anbetung. Und schaut mal, er geht da hoch. Isaac ist auf dem Altar. Holz ist bereits auf ihm drauf. Er zückt das Schwert, will ihn schon umbringen. Und der Engel sagt, stopp, jetzt sehe ich, dass du Gott fürchtest. Jetzt sehe ich, dass du Gott fürchtest. Weil Gottes Furcht Dinge anders sieht. Gottes Furcht sieht Dinge anders. Gottes Furcht sieht die Dinge im Leben anders. Gottes Furcht sieht die Dinge in deinem Alltag anders. Gottes Furcht sieht die Dinge, die Gott von dir haben möchte, anders. Gottes Furcht sieht Dinge anders. Gottes Furcht sieht im Opfer nicht kein Opfer, sondern Anbetung. Das ist eins von den Charakteristiken von Gottes Furcht. Gottes Furcht, wenn Gott sagt, gib mir, kann ich nie sagen, ich opfere. Ich sage, ich bete an. Wisst ihr, bevor ich verheiratet war, war ich schon mal verlobt. Schatz, haben wir schon mal darüber geredet? Nicht, dass wir Probleme haben, wir müssen im gleichen Auto fahren, weißt du, nach Hause. Und ich war überzeugt, ich wollte diese Dame heiraten, aber unsere Beziehung, wo wir beide Jesus geliebt haben, unsere Beziehung war ein Chaos. Ein Chaos. Wir haben es versucht, es zu richten. Wir haben versucht, das irgendwie hinzubeugen, hinzukriegen. Es hat nicht funktioniert, aber wisst ihr was? Ich bin ein wahrer Mann meines Wortes und deswegen, ich habe daran festgehalten. Und eines Tages, eines Nachts bekam ich einen Traum. Und in dem Traum waren wir in einem Gottesdienst und in dem Gottesdienst sind wir nach vorne gelaufen, um das Abendmahl anzunehmen. Und wir liefen nach vorne und jeder nahm das Brot an und das Brot zu sich und ich ebenso. Und dann ist jeder weitere nach vorne gelaufen, um den Wein zu sich zu nehmen. Und als ich dran war, sagt der Prediger zu mir, mein Sohn, du wirst errettet bleiben. Du wirst teilnehmen an dem, was Jesus für dich getan hat. Aber wenn du in dieser Beziehung bleibst, wirst du nie die Herrlichkeit, die Tiefe dessen erleben, was ich für dein Leben mir ausgedacht habe. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass es die eine Person für jemanden gibt. Das glaube ich nicht. Ich glaube wirklich nicht, dass es die eine Person gibt. Weil stellt mal vor, wenn es immer nur die eine Person gibt, müssen ja zwei nicht heiraten, schon ist, geht alles den Bach runter. Aber wisst ihr, was ich glaube? Und schaut mal, ich glaube wirklich, dass es ein prophetisches Wort für einige von euch ist. Nicht ein prophetisches Wort, ein mahnendes Wort. Es gibt definitiv die eine falsche Person. Wenn du verheiratet bist, vorbei. Nicht auf blöde Gedanken kommen, okay? Manche von euch sind in einer Beziehung, das ist die falsche Person für euch. Du versuchst daran festzuhalten, aber was du machst, vielleicht welche in Erlangen und Ansbach, gell? Ich guck mal vielleicht hoch. Du versuchst daran festzuhalten, weil du schon seelisch so gebunden bist an diese Person, aber es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Meine Frau hat so lange gewartet und guck mal, was sie bekommen hat. Ja, das lohnt sich. Die Gottesfurcht macht demütig, da bin ich noch dran. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht, an dieser Beziehung festzuhalten. Ist es okay, dass ich das so sage? Wir sind ja am Mittwochsgottesdienst. Ich habe jetzt 4 Wochen Zeit bis zum nächsten ersten Mittwoch, um das zu verdauen. Aber es lohnt sich nicht, daran festzuhalten. Und Gott will von dir kein Opfer. Und ich habe diese Beziehung, wie ihr seht, habe ich gecuttet. Und ich kann euch nicht sagen, was sich geöffnet hat in meinem Leben. Plötzlich hat Gott die Türen geöffnet und das ist, ich weiß, es hat nichts mit mir zu tun. Zwischen meinem 30. und 40. Lebensjahr durfte ich in über 40 Nationen predigen. Über 250 internationale Flüge, ich weiß ja auch nicht, 2 Bestseller geschrieben und so weiter. Hat nichts mit mir zu tun. Ich hatte eine 5 in Deutsch in der Schule. Aber das ist, wenn du Gott erlaubst, dass er dich leitet, so wie er es vorherbestimmt hat. Psalm 139, Vers 16 sagt, dass er jeden Tag deines Lebens in ein Buch geschrieben hat, bevor überhaupt einer da war. Er hat einen perfekten Plan für dein Leben. Wandel da drauf. Wenn dir irgendjemand Prophezeiung gibt über dein Leben, was er macht, er ist einfach nicht analphabetisch, sondern er liest einfach nur das, was da drin steht in dem Buch, was Gott bereits über dir geschrieben hat. Aber wisst ihr was? Am Ende sagt die Bibel in Daniel 7, werden Bücher vor ihm aufgemacht. Welche Bücher sind es? Es ist das Buch deines Lebens und meines Lebens und es ist das Buch, das er für mich und für dich eigentlich vorgesehen hat. Und dann will er gucken und schauen, was matcht. Es ist wirklich so. Und ich will, dass es 100% matcht. Du willst eigentlich, dass es 100% matcht. Aber damit es matcht, brauchen wir was? Wir brauchen Gottes Wort. Wir brauchen Gottes Wort. Wisst ihr, Gottes Wort sieht Dinge anders. Das ist so wichtig, Gottes Wort sieht Dinge anders. Gottes Wort sieht im Opfer kein Opfer, sondern Anbetung. Wenn ich euch erzähle, was ich durchgehen musste, aufgrund dessen, dass ich gläubig geworden bin, und viele würden sagen, du hast so ein großes Opfer dargebracht und ich sehe es überhaupt nicht, das ist einfach nur meine Anbetung. Meine Anbetung. Weil Pastoren von uns, die vorletztes Jahr in Südasien ins Gefängnis gekommen sind und wir haben 30 Tage für sie gebetet, weil sie unrechtmäßig angeklagt wurden. Wir haben 30 Tage, 4 Pastoren wurden im Gefängnis festgehalten von uns. Und wir haben gebetet und gebetet und gebetet, dass sie rauskamen. Und einen Tag vor Ostern sind sie rausgekommen. Und wir waren so happy, aber wisst ihr was? Diese 4, die sind rausgelaufen und haben gejubelt und haben geschrien und haben gesagt, Gott hat uns für würdig erklärt, dass wir für ihn leiden dürfen. In dem Gefängnis gab es 123 weitere Gefangene, alles Hinduisten. 23 haben ihr Leben Jesus übergeben, 16 wurden getauft. Diese 4 Pastoren sind dann zurückgelaufen zum Gefängnis und haben den Gefängniswärter gefragt, dürfen wir mit dieser Farbe, die wir gerade gekauft haben, dieses Gefängnis streichen, damit die Gefangenen es schöner haben können. Und der Gefängniswärter ist auf seine Knie gegangen und hat gesagt, kann ich euren Gott ebenso bekommen? Amen. Gottes Furcht sieht im Opfer nie Opfer, sondern immer Anbetung. Ihr kennt die Geschichte von Josef in 1. Mose 45. Und 1. Mose 45, Vers 5, sagt er zu seinen Brüdern, ihr habt mich hierher verkauft. Und er sagt es zweimal, damit sie sicher gehen, er hat es nicht vergessen. Ihr habt mich hierher verkauft. Aber er sagt, aber Gott hat mich hierher gesandt. Weil Gottes Furcht sieht Dinge anders. Gottes Furcht sieht Dinge anders. Gottes Furcht sieht in der Herausforderung den Triumphzug Jesu. Das ist, was Gottes Wort sieht. Es war hart für ihn. Es gab wahrscheinlich Momente, wo er sich gehofft hat, seine Brüder nie wiederzusehen. Aber er hat den Plan Gottes gesehen. Und deswegen, Gottes Wort sieht Dinge anders. Gottes Wort sieht in der Herausforderung immer den Triumphzug Jesu. 2. Korinther 2, Vers 14 sagt, Dank sei dem Herrn, der uns stets im Triumphzug Jesu führt. Halleluja. Du bist konstant in diesem Triumphzug. Du bist konstant auf diesem Triumphzug. Egal welche Herausforderung du hast, egal wie es um dich herum aussieht, wenn du Gott fürchtest, wenn du mit Gott bist, dann bist du auf einem Triumphzug. Möglicherweise sieht es nicht so aus, aber du bist auf einem Triumphzug. Möglicherweise sagen die Umstände um dich herum, nein, es ist nicht so, aber du bist auf einem Triumphzug. Warum? Weil die Gottesfurcht sieht Dinge anders. Kennt vielleicht die Geschichte in Josua 3, 15 und 16. Da stehen die Israeliten kurz davor, über den Jordan zu gehen. Und passt mal auf, was Gott sagt. Er sagt, wartet mal hier. Und wisst ihr, was Gott sagt, wann sie gehen sollen? Die Bibel sagt, wenn der Jordan Hochwasser hat. Hochwasser. Er sagt, und der Jordan ist über seine Grenzen hinausgegangen. Und da sagt Gott, jetzt geht. Weißt du, come on. Gottes Wort sieht Dinge anders. Und er sagt, die Priester zuerst nehmen die Bundeslade und sie sollen fast in 1000 Meter Abstand nach vorne gehen. Und er sagt, wenn sie auf den Jordan treten, wird das Wasser zur Seite gehen. Und sie machen das und es passiert. Aber schaut mal, was sie nicht wussten ist, dass Gott bereits 35 Kilometer im Norden in Adam das Wasser zum Stillstand gebracht hat. Das heißt, als Gott zu ihnen sagte, tritt in den Jordan, hat er das Wunder bereits getan. Sie haben es nur noch nicht erfahren. Und das ist, was Gottes Furcht sieht. Wenn Gott sagt, im Gehorsam, geh im Gehorsam, dann hat er das Wunder bereits vollbracht. Weil das ist das, was sie gesagt haben. 35 Kilometer im Norden, Adam hatte das Wasser bereits zum Stillstand gebracht. Es ist nur noch nicht zu ihnen gelangt. Und er sagt, hey, tu das im Glauben. Aber eigentlich ist das Wunder ja schon vollbracht. Und jedes ist das, was Gottes Furcht sieht. Wenn Gott dein Gehorsam möchte, dann weißt du, dass Gott bereits das Wunder vollbracht hat. Es ist nur noch nicht bei dir angelangt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es bei dir angelangt. Das ist, was Gottes Furcht sieht. Gottes Furcht sieht Dinge ganz einfach anders. Gottes Furcht sieht im Gehorsam das bereits vollbrachte Wunder. Das ist, was Gottes Furcht sieht. Es gibt niemanden, der so eine Intimität hat, wie die, die Gott fürchten. Psalm 25, Vers 14 steht. Der Herr zieht die ins Vertrauen, die ihn fürchten. Nicht die, die ihn lieben, die ihn fürchten. Die ihn fürchten. Ich brauche ihn. Du brauchst ihn. Du brauchst sein Wort. Du brauchst seine Stimme. Du brauchst seine Weisung. Du brauchst seine Gegenwart. Du brauchst ihn. Dafür hat er sein Leben gegeben. Wir wollen ihn fürchten, damit er uns in sein Vertrauen zieht. Ich will wissen, was er vorhat mit Nürnberg, Erlangen, Ansbach. Ich will wissen, was er vorhat mit Fürth. Ich will wissen, was er vorhat mit Deutschland. Ich will wissen, was er vorhat. Gottes Wort sieht Dinge anders. Gottes Wort sieht Dinge anders. Wir brauchen die Gottesfurcht, weil die Gottesfurcht jede andere Furcht austreibt. Wenn du Gott fürchtest, wird diese Gottesfurcht Menschenfurcht austreiben aus deinem Leben. Wenn du Gott fürchtest, wird jede andere Furcht zwangsläufig weichen. Wenn du Gott fürchtest, dann horcht er auf und hört, was du zu sagen hast. Willst du eine segensreiche Ehe? Die Bibel sagt, die Frau des Gottesfürchtigen ist wie ein fruchtbarer Weinstock. Schaut euch meine Frau an. Halleluja. Vor einiger Zeit ist ein Pastor in seine alte Gemeinde zurückgekehrt, die ihn unterstützt hat bei seinem Studium. Und der neue Pastor bat ihn dann, ein Dankeswort und ein Grußwort an die Gemeinde zu richten. Und er kam nach vorne, hat sich bedankt. Und zum Schluss hat er Psalm 23 zitiert. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Man hat gesehen, dass er eine theologische Ausbildung hat, eine homiletische Ausbildung. Er wusste ganz genau, wie die Intonationen sein sollen. Und als er fertig war mit Psalm 23, sind alle aufgestanden und haben geklatscht und waren so zufrieden mit ihm. Jeder konnte sehen, die Ausbildung hat sich gelohnt. Und dann bat der Pastor einen alten, ehemaligen Prediger, ebenso nach vorne zu kommen, um ein Grußwort an die Gemeinde zu richten. Und er grüßte die Gemeinde, bedankte sich und auch er zitierte zum Schluss den Psalm 23. Er zitierte ihn mit keiner besonderen Intonation. Er hat ihn einfach nur zitiert. Und am Schluss ist niemand aufgestanden. Am Schluss gab es keinen tosenden Applaus. Aber was du gesehen hast, dass die Menschen sitzen blieben und einer nach dem anderen anfing zu weinen. Und dieser junge Pastor, der erst ausgebildet war, der war so überrascht, wieso die Gemeinde so anders reagiert hat. Und er fragte den aktuellen Pastor, kannst du mir sagen, wieso haben die bei dem alten Pastor so anders reagiert? Und er hat gesagt, das ist ganz einfach. Das ist so einfach. Er sagt, bei dir konnte jeder sehen, dass du den Psalm kennst. Aber bei dem alten Mann konnte man sehen, dass er den Hirten kennt. Jeder konnte sehen, dass du den Psalm kennst. Aber bei diesem Mann konnte jeder sehen, dass er den Hirten kennt. Willst du den Hirten noch tiefer kennenlernen? Er hat so tiefe Tiefen in sich, die er dir offenbaren möchte. Er hat so tiefe Tiefen in sich, wie er deine Seele berühren möchte. Er hat so Tiefen, tiefe Tiefen in sich, die er dir offenbaren möchte. Er hat so viel mehr für dich. Er will dich tränken, wie er dich noch nie getränkt hat. Er will dich ernähren, wie er dich noch nie genährt hat. Er will dir Dinge zeigen, die er dir noch nie gezeigt hat. Aber was würdest du wählen, wenn er dich heute fragt, was würdest du wählen? Und ich will dich nicht überzeugen, dass du Gottes Frucht willst. Aber ich will dich überzeugen, dass du dich auf eine Reise begibst. Auf eine Reise mit diesem unglaublichen Gott. Er ist so einzigartig, fantastisch, vollkommen, wunderbar. Niemand ist so wie du. Niemand kommt ihm auch nur ansatzweise gleich. Unser Hirn kann es nicht greifen, wie großartig es ist. Unser Hirn und nichts von uns kann überhaupt nur ermessen, wie heilig, großartig, wunderbar, einzigartig, vollkommen er ist. Aber ich bin ihm so dankbar, dass ich von ihm ergriffen sein darf. Und ich will dich nur mit dieser einen Frage, will ich dich nach Hause schicken. Was würdest du wählen? Beziehungsweise, was wirst du wählen? Weil diese Aufforderung galt nicht nur Salomo. Diese Aufforderung gilt dir und mir. Und ich wähle die Gottesfrucht. Ich wähle die Gottesfrucht. Weil ich weiß, er wird nie zulassen, dass mich Stolz zu Fall bringen wird, wenn ich ihn fürchte. Ich weiß, er wird immer die Menschen an mir zur Seite stellen, die mich demütig halten. Ich weiß, er wird alles dafür tun, dass ich ihn immer mehr liebe. Ich weiß, er wird alles dafür tun, dass er mir mehr anvertrauen kann. Weil er horcht auf, wenn die, die ihn fürchten, sich bereden. Noch immer wähle ich die Gottesfrucht. Herr Jesus, heute stehen wir vor dir und nicht um irgendetwas von dir zu erbitten. Wir wollen einfach nur den Hirten besser kennenlernen. Bitte, Jesus, bitte, Heiliger Geist. Heiliger Geist, ich bete, dass du nicht aufhörst, an den Herzen zu ziehen. Ich bete, dass du in den kommenden Tagen und Wochen Unreinheit, Befleckung aus unserem Leben nimmst. Herr, sogar Menschen, die uns nicht gut tun und wir wissen es, aber wir kommen nicht weg. Herr, nimm sie aus unserem Leben, bitte. Herr, ich bitte dich, lehre uns in der Furcht des Herrn. Lehre uns in der Furcht des Herrn. Lehre uns in der Furcht des Herrn, unser Gott, unser König, unsere Liebe, unser Herr. Amen.
Danke, Jesus. Er ist richtig stark. Hey, Ecclesia Church, ich will dich, wenn du jetzt hier online dabei warst oder in Erlangen, Ansbach oder auch hier in Nürnberg und merkst du, hey, das Wort hat richtig krass zu dir gesprochen, dann nimm das doch mit in deinem persönlichen Gebet, in deiner persönlichen Zeit mit dem Herrn Jesus und gib darauf Antwort, wirklich die Gottesfurcht zu suchen und zu erleben für dein Leben. Yes. Und so möchte ich nochmal für euch beten, euch segnen und dann wünsche ich euch einen starken Mittwochabend noch und eine richtig gute Woche. Jesus, ich danke dir dafür, dass du da bist. Ich danke dir dafür, dass du echt uns immer mehr hineinführst, was es heißt, dich zu fürchten und uns ganz tief an dein Herz ziehst, Herr, dass wir richtig Angst davor haben, nicht bei dir zu sein. Dass wir Angst davor haben, nicht das zu tun, was dein Wille ist. Nicht Angst davor zu haben, fern von dir zu sein und nicht an deiner Liebe angeschlossen zu sein. Und dass diese Gottesfurcht alle andere Angst austreibt. Dafür preisen wir dich in Jesu Namen. Amen. Gottes Segen, habt eine gute Zeit. Wir sehen uns am Sonntag spätestens. Ciao.